Wir dürfen alle wieder die Masken ablegen. Ich meine nicht diese hier im Gottesdienst, sondern die inneren Masken, das, was uns verstellt vor Gott, dass wir so sind, wie wir sind, in aller Wahrheit. Denn Gott hat auch gesagt in seinem Wort, Galater 5, zu Freiheit hat uns Christus befreit. Und zu dieser Freiheit gehört eben das, dass wir so sind, wie wir sind. Und wenn wir auf Gott, auf Jesus blicken, dann erwarten wir, dass er uns verändert. Durch sein Wort. Deshalb versammeln wir uns wie jeden Sonntag um Gottes Wort. Heute, haben wir schon gehört, feiern wir Palmsonntag. Am Palmsonntag haben damals Menschen bekannt, dass dieser Jesus, der nach Jerusalem auf einem Esel eingeritten ist, dass er der Messias ist. Und sie haben ihn wie einen König gefeiert. Der verheißene Messias, Christus. Dieser Christus sollte das Volk Israel in die Freiheit führen, über sie herrschen. Weil wir als Christen Jesus Christus als den wahren König und Herr bezeugen, anbeten und preisen, dadurch bekommt er den Stellenwert, den er haben sollte. Heute geht es um das Thema auf Jesus Christus, den König, schauen. Dazu habe ich einen klassischen Text aus dem Lukas-Evangelium, in dem der Einzug Jesu nach Jerusalem beschrieben wird. Wir stehen dazu auf, auch ihr zu Hause. Das ist auch mal gut, Gottes Wort die Ehre zu erweisen. Es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre, Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus drauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, für diese uns so bekannte Geschichte. Wir danken dir, dass heute Palmsonntag ist und dieser Tag wird auf der ganzen Welt durch die Christen gefeiert, in verschiedenen Formen, anders als sonst. Nun aber fragen sich vielleicht heute auch Menschen wie damals die Pharisäer: Was macht ihr da? Bleibt ruhig, bleibt still. Vielleicht sollen wir heute auch sagen: Wenn wir nicht reden, wenn wir schweigen, werden die Steine schreien. Herr, bitte erschließe uns dieses Wort und lege in unsere Herzen das, was du uns sagen möchtest, im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Zu diesem Einzug Jesu in Jerusalem habe ich heute 3 Punkte. Gottes Pläne sind oft anders als unsere Vorstellungen. Jesus Christus als der ganz andere König. Und das Dritte, was mag das für uns bedeuten? Wir haben hier im Zusammenhang mit dem Palmsonntag diesen Text aus dem Buch des Propheten Zacharia. Du Tochter Zion, freue dich, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Damals, zu Passafest, gab es in Jerusalem massenhaft Pilger. Man war tagelang unterwegs, um Passa in Jerusalem feiern zu können. Historiker sprachen davon, dass um das Passafest in Jerusalem Hunderttausende von Menschen waren. Da kommt Jesus auf einem Esel. Er ist für die Menschen damals kein Unbekannter. Viele haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Die ganze Schar seiner Jünger, denen, die ihm nachgefolgt sind. Und das waren nicht nur die 12. Es waren ganz viele. Viele haben gesehen, dass er Menschen geheilt hat. Viele haben gesehen, dass er einen Toten auferweckt hat. Nicht nur einen. Und sie haben seine Worte gehört. Nun begrüßen sie ihn. Und die haben ganz feste Erwartungen. Jetzt geht's richtig los. Sie werfen ihre Kleider, Palmzweige und was auch immer in den Straßenstaub als Zeichen ihrer Unterwerfung. Du bist der König, wir sind deine Untertanen, wir sind bereit dazu. Sie wollen dem König, den sie da sehen, alles geben, was sie haben. Und darum geht es auch am Palmsonntag. Auch heute im Jahre 2021. Wenn wir Christen Palmsonntag feiern, bedeutet das für uns, wir wollen ihm alles geben, was uns ausmacht. Unser ganzes Leben. Wir wollen ihm alles schenken. Alles will ich dir, Jesu, weihen, heißt das in einem alten Lied. Oft wollen wir ihm Dinge geben, die wir gar nicht haben oder vielleicht die wir gar nicht mehr haben wollen. Oder die wir vielleicht irgendwann später haben möchten. Damals rissen die Menschen die Palmzweige ab, zogen ihre Jacken und Mäntel aus und legten das Jesu zu Füßen. Mehr habe ich nicht, aber das will ich dir geben. Und das verbreitete sich wie ein Lauffeuer damals. Der König kommt, endlich. Wir haben so lange auf ihn gewartet. Jetzt wird alles ganz anders. Sie haben sich selber auch Szenarien ausgedacht, wie sich auch die politische Lage im Land verändern wird. Die Römer werden auf einmal weg sein. Und jetzt wird ein Königreich entstehen. Und darauf haben wir gewartet. Jetzt wird alles super gut. Ja, das ist manchmal bei uns Christen auch so. Wenn ein Mensch Christ wird, denkt er, jetzt wird sich alles ändern. Ja, eigentlich hat jemand recht, wenn er das so sagt. Aber die Erwartungen sind oft überhöht. Nämlich, man erwartet, ich werde jetzt keine finanziellen Probleme mehr haben, ich werde nicht mehr krank, ich werde eine super Ehe führen ab jetzt. Das wird irgendwie automatisch laufen. So haben sich damals die Leute gedacht, so denken Menschen auch heute. Heilung, Wohlstand, Freiheit, Ansehen. Dann aber stellen sie fest, dass das nicht so läuft. Das Leben geht weiter und es verändert sich etwas. Aber ihr Hosianna-Geschrei bleibt ihnen irgendwie im Halse stecken. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal auch bei uns Christen so ist. Uns bleiben manchmal christliche Lieder und Gebete im Halse stecken. Das hört sich manchmal wie ein Geplärr. Manchmal kommt das nicht aus dem tiefsten Herzen. Es wird zu einer Art Routine. König? Würde ich einen König so begrüßen, wie ich bete oder singe? Damals applaudierte man Jesus mit großer Begeisterung. Und die Menschen spürten, ja, der König ist, der Messias ist endlich da. Die Wunder, die sie alle gesehen haben. Ja, und in der Stadt Jerusalem verbreitete sich die Botschaft, der Messias, den wir erwartet haben, ist endlich da. Ja, im Alten Testament wurde dieser Messias so angekündigt. Wir haben gerade den Text gelesen aus dem Buch Sacharja. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Aber Gottes Verheißungen erfüllen sich nicht so, wie wir es wollen. Sie erfüllen sich so, wie Gott es will. Und sie erfüllen sich nicht immer sofort. Das ist ganz wichtig. Und das ist gleichzeitig auch unser Problem. Zwischen der Prophetie Sacharias und der Erfüllung sind 500 Jahre so ungefähr vergangen. Eine ganz große Zeitspanne. Viele haben mit dieser Verheißung gelebt und die haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlebt, nicht erfahren. Und für das Volk Israel war es sicherlich ganz schwierig, so lange zu warten. Aber Gottes Stunde war noch nicht gekommen. Denn Gottes Uhren ticken ganz anders. Auch in unserem Glaubensleben heute. Da brauchen wir auch Geduld. Wir können Gott um etwas bitten. Wir lesen in der Bibel. Wir lesen auch die Zusagen. Wir lassen uns Gottes Verheißungen auf der Zunge zergehen. Wir beten, Gott, bitte mach es, aber bitte sofort. Ich möchte das einmal so deutlich sagen. Uns Christen, wie viel Mist haben wir schon als Christen gebaut? Wie viel Unsegen ist dadurch entstanden, bei uns persönlich im Leben, aber auch in christlichen Gemeinden, durch das nicht warten können auf Gottes klare Stunde? Und diese Gottesstunde zeigt sich so, wie Gott es will. Wie viele Menschen wurden dazu gebracht, fast mit Gewalt, dass sie sich bekehren? Bei wie vielen Veranstaltungen, bei wie vielen Gesprächen hat man Menschen an den Ohren gezogen oder einfach hineingeprügelt, dass sie nach vorne gehen irgendwo und ein Übergabegebet sprechen? Auch wenn das nicht aus dem Herzen kam. Wie viele Zwangstaufen hat es bei Freikirchen gegeben? Weil der Druck der Familie, vielleicht der künftigen Partnerin des Partners so groß war. Wir können manchmal nicht auf Gottes Stunde warten. Und das können wir auch als Sündenbekenntnis, wenn das bei uns so gewesen ist, sagen. Manchmal als ganze Gemeinde, dass wir uns auf die breite Brust der Gemeindegeschichte schlagen und sagen, Herr, erbarme dich, unsere, vergib uns. Wir müssen uns als Christen daran gewöhnen, dass Gottes Zeit eine andere ist. Wie es im Galaterbrief 4,4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht früher. Er ließ sich nicht unter Druck setzen, als die Zeit erfüllt war. Darüber haben wir Heiligabend gesprochen. Ich wünsche uns allen hörende Ohren und dieses Festhalten an Gottes Zusagen, auch wenn sich nichts tut. Ich wünsche uns, dass wir, auch wenn es zwischenzeitlich in unserem Leben chaotisch wird, an Gott festhalten, dass wir geduldig bleiben und treu. Israel wartete 500 Jahre von der Ankündigung in dem Buch Sacharja, bis Jesus nach Jerusalem kam. Jesus Christus passte nicht in die Vorstellungen der damaligen Welt, aber trotzdem war er der Herr. Er lässt sich auch heute nicht durch die Masse manipulieren. Er lässt sich nicht hochprügeln zu irgendwelchen Sachen. Er lässt sich nicht in eine Rolle drängen. Er untersteht nicht einer totalen Basisdemokratie, einer Freikirche oder welche Kirche auch immer. auch nicht der kongregationalistischen Ordnung einer freikirchlichen Baptistengemeinde. Wir können über Gott und über das, was er tut und tun will, nicht bestimmen. Gottes Pläne sind oft anders als unsere Vorstellungen. Siehe, der König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Jesus, der König, ist ein ganz anderer König, als man sich das vorgestellt hat. Er kommt auf einem Esel. Das wäre so, als ja, die Kanzlerin oder der Bundespräsident auf einem ganz alten, quietschenden Fahrrad gekommen wären zu einer großen Veranstaltung. Das kann in Deutschland passieren, woanders nicht. Das wäre seltsam. Jesus kommt auf einem Esel, ein verheißener König, der Messias. Und als er seine Jünger ausschickte, damit sie einen Esel besorgen, sagte er ihnen im Voraus, was passieren wird. Das war nicht nur ein Esel, es war dazu noch ein geliehener Esel. Jesus kommt als der arme König. Mit diesem Jesus, der als Messias arm gekommen ist, können sich besonders arme Menschen identifizieren. Und das ist bezeichnend, dass Menschen, die etwas erleben und das wieder bei Jesus finden, eine Identifikation sofort herstellen können. Er hat sich arm gemacht. Warum wird er arm? Paulus, der Apostel, gibt uns darauf im 2. Korintherbrief eine Antwort. Und zwar: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er wurde arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Und das ist vergleichbar mit dem Text, den wir als Lesung heute gelesen haben. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben wurde das eines Menschen. Und das ist großartig. Eine größere Solidarität kann es nicht geben. Jesus scheute sich nicht, in eine totalen Armut zu kommen. Er scheute sich nicht, zu den erbärmlichsten Menschen zu kommen. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Nicht im materiellen Sinne. Diese Spannung macht den Messias Jesus Christus aus. Er wurde arm, damit wir reich werden. Er, Gottes Sohn, er, der die ganze Welt geschaffen hat, er kommt auf diese Erde unseretwegen. Und wozu? Das werden wir gerade in dieser Woche noch einmal uns vor Augen führen. Und dazu lade ich ein, damit wir das intensiv tun und in der Bibel lesen, damit wir durch sein Leiden und Sterben und durch seine Auferstehung reich werden. Denn das ist sein Erlösungswerk. Dadurch wurden wir gerettet. Natürlich, wenn wir das im Glauben annehmen. Dieser König wird gefoltert. Dieser König wird verwundet. Dieser König wird beleidigt, gequält. Und er hält es aus in aller Geduld, obwohl er gar nichts getan hat, nichts Unrechtes. Warum schreibt der Apostel, der Prophet Jesaja, die Strafe liegt auf ihm? Damit wir wissen, dass wir durch seine Wunden geheilt werden und Frieden haben. Denn unsere Rettung liegt in seinem Leiden, in seinem Sterben, aber auch in seiner Auferstehung. Und das macht uns reich. Wir sind reiche Menschen als Christen. Noch einmal dieser Text. Siehe, der König kommt zu dir, ein Gerechter. Er ist nicht nur arm, er ist auch gerecht. Und was meint die Bibel damit? Was denken wir, woran denken wir, wenn wir sowas hören? Jesus, der gerechte König. Wisst ihr was? Das sage ich immer wieder, und das wiederhole ich, weil es nötig ist. Wir denken oft an Jesus fast ausschließlich als den liebenden König und Messias. Er ist natürlich voll Liebe und Erbarmen, aber er ist auch ein gerechter König. Beispiel: Das zeigt sich darin, dass er Sünde Sünde nennt. Und zwar Sünde damals wie auch heute. Und er hat auch die Sünde geprangert. Denken wir an die Geschichte, als er die Verkäufer aus dem Tempel heraustrieb und sagte: Ihr werdet hier nicht das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle machen. Und das war ihm egal, was die Leute gedacht haben. Denken wir an die vielen Missstände damals, wie die Pharisäer, Schriftgelehrten die Menschen zu größten Opfern geprügelt haben und selber haben es nicht getan. Sie waren so stolz auf ihre Frömmigkeit und die haben das Volk, religiöse Volk, geknechtet. Denken wir an die vielen Missstände in Kirchen und Gemeinden, seit es Christentum gibt. Wie zum Beispiel an den Machtmissbrauch, an den sexuellen Missbrauch, vor allem in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland und weltweit, Missbrauch an den Minderjährigen, auch bei Baptisten. Ich denke, es sind mehr Gemeinden davon betroffen, als man denkt. Es wird alles nur unter den Teppich gekehrt. Jesus nennt also Sünde beim Namen. Und er sagt, Sünde muss bestraft werden. Das ist der normale Lauf der Dinge. Genauso wie Unrecht müsste bestraft werden, und zwar aufgrund der zivilen Gesetze, aufgrund dessen, was die Bibel sagt, aufgrund der göttlichen Gesetze muss auch Sünde bestraft werden. Und er drückt nicht die beiden Augen zu. Er sieht die Sünden. Das ist die eine Seite der Medaille. Er schaut genau hin, aber er hat auch eine Lösung parat, die damit zusammenhängt, was er für uns getan hat, dass er für diese Sünden am Kreuz gestorben ist. Dann bietet er uns für unsere Schuld folgende Lösung an. 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Haben wir das Wort wieder. Ein gerechter König. Er ist treu und gerecht. Wisst ihr was? Wer Gerechtigkeit sucht und fordert, der braucht Jesus Christus, den gerechten König. Jeder. Jesus ist gerecht und er macht gerecht. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt. Ja. Oft sprechen wir vom gerechten Lohn und von der gerechten Güterverteilung. Das ist alles natürlich gut und in Ordnung. Die Ursachen für alle Rechte und Gerechtigkeit liegen aber in ihm verborgen. Und wenn wir genau nachschauen würden, dann würden wir merken, dass auch die zivile Gerechtigkeit in vielen Punkten sich auf das beruft, was die Bibel sagt. Nicht in allen Punkten. In der Karwoche bekommen wir die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Was hat Gott durch Jesus Christus für mich an Guten getan? Was verdanke ich diesem gerechten König? An welchen Stellen hat er mir geholfen? Aber dieser König, der kommt. Er ist arm, er ist gerecht, er ist aber auch ein Gott, der hilft. Er ist derjenige, der aufrichtet. Jesus Christus ist zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Bedürftigen gekommen. Er hat selber gesagt, ich bin nicht zu den Gesunden gekommen, sondern zu den Kranken. Nicht zu den Gerechten, sondern zu den Sündern. Er ist gekommen, um uns Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde zu retten. Wovon genau? Und das können wir vielleicht auf unsere Zeit gut übertragen, auch auf unser Leben. Er will uns befreien von allen Bindungen. Und wenn man von Bindungen spricht, auch im biblischen Sinne, das ist etwas, was mir Fessel legt oder Handschellen. Ich kann mich nicht entfalten, nicht so bewegen, wie Gott es möchte. Jesus hat uns doch zur Freiheit befreit. Aber ich kann das gar nicht ausleben, wenn es Bindungen in meinem Leben gibt. Heute steht er vor uns und sagt, ich will dich befreien. Lass mich machen. Ich will dich befreien. Ich will, dass du mir deine Sünden bekennst. Ich will dir vergeben. Ich will dich von allem Bösen reinigen. Und ich möchte dich frei machen, dass du umkehrst, dass du umdenkst und dass du anfängst, anders zu handeln. Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien. Und Gefangene sind auch wir, immer wieder. Und wir sind dann gebunden. Es gibt viele Gefängnisse, die mit Sünde zusammenhängen und mit Abhängigkeiten. Es gibt kleinere Abhängigkeiten von Süßigkeiten zum Beispiel, Fernseher. Das ist schon ein größerer vielleicht, je nachdem, in welchem Maße man das einen in Anspruch nimmt. Es gibt viele andere Abhängigkeiten, die ganz klar auch aus Sünden zu bezeichnen sind. Zeig Gott heute Morgen deine Fessel. Was sind deine Abhängigkeiten? Sag ihm, Gott, ich bin heute da, gebunden. Ich bitte dich darum, dass du mich entfesselst, dass du mich befreist, dass du mir die Ketten abnimmst. Denn er ist der König der Könige. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. Zeige ihm deine Fessel und erlebe, dass er befreit, vergibt, heilt und zurechtbringt. Er will uns befreien von all unserer Not. Und diese Not ist auch unterschiedlich. Vielleicht sind wir verängstigt, gerade in der Corona-Zeit. Vielleicht sind wir sauer geworden, nicht nur auf die Politiker, auf andere Menschen, auf eigene Familie, auf die Gemeinde, weil die so böse ist und Gottesdienste feiert, wie auch immer. Vielleicht fühlen wir uns überfordert. Vielleicht verspüren wir in der Corona-Zeit unsere Bedürftigkeit noch mehr als früher. Ich habe keine Begegnungen mehr, so wie ich mir das wünsche. Ich habe keine Gemeinschaft, so wie ich mir das wünsche. Lassen wir uns von Gott aus dieser Not helfen und uns aus dieser Not befreien. Alle zusammen und jeder für sich. Wo brauchst du, an welcher Stelle Hilfe? Heute, an diesem Palmsonntag 2021. Und das Letzte, was kann das für uns noch bedeuten? Die meisten Menschen damals wollten Jesus als einen Herr und König. Sie wollten und haben ihn so gefeiert wie einen Star. Das hätte heute auch gerne, da würde sowas heute auch ohne weiteres passieren. Da werden Kirchenoberhäupter, Bischöfe, Prediger, Gemeindeleiter manchmal wie Stars gefeiert. Ja, heute. Aber wenn wir heute Jesus nur bewundern, ohne dass wir uns ihm unterstellen, dann versäumen wir es, ihn als den König aller Könige zu feiern. Damals schrien die Menschen Hosianna. Sie legten ihre Kleider, alles, was sie hatten, zu seinen Füßen. Aber, hat sich das später gezeigt, sie wollten nicht, dass er ihr Leben entscheidend verändert. Dass er ihr Leben bestimmt. Und deshalb, nach wenigen Tagen nur, passierte Folgendes. Sie riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. So schnell kann es gehen. So schnell kann die Stimmung kippen. Auch bei einem Christen. Es kommen Engpässe. Es kommt schwierige Situationen. Angriffe des Teufels, irgendwelche Anschuldigungen. Auf einmal sind wir nicht mehr nah an Jesus. Auf einmal geben wir ihm doch nicht alles. Wir werden ungeduldig. Es ist bis heute so geblieben. Jesus als Star, Jesus als eine religiöse Figur, als ein Sinnbild für Liebe. Ja, klar, gerne. Aber Jesus als Herr? Jeden Tag? Nein, danke. Und schon gar nicht als der einzige Retter der Welt. Als derjenige, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das passt vielen nicht mehr in ihren Kram. Jesus will aber König sein, in meinem und auch in deinem Leben. Das ist sein Anspruch. Darum hat er sich doch erniedrigt. Darum ist er diesen Weg gegangen nach unten. Deshalb hat er sich klein gemacht. Er kommt zu mir und zu dir und er weiß ganz genau, was für Probleme und Schwierigkeiten wir haben. Überall dort, wo Jesus Christus als der König und Herr sein darf, überall dort hört auch Unzufriedenheit auf. Und diese Unzufriedenheit ist wie eine Seuche, schlimmer als Corona. Die hat es zu allen Zeiten gegeben und die wird es immer auch geben. Und wenn wir uns diese Unzufriedenheit preisgeben, dann sind wir abhängig. Dann sind wir gefangen. Also probiere es doch aus. Welche Bereiche in deinem Leben sind von Unzufriedenheit bestimmt? Was macht dich unzufrieden? An welcher Stelle? Hat dort Jesus wirklich etwas zu sagen? Gibst du dir überhaupt Mühe, auf ihn zu hören, was er will? Oder hast du nur deine Vorstellungen vom Glauben, von der Welt, von der Gemeinde und von der Art und Weise, wie die Gemeinde ihr Leben heute äußert? Worauf schimpfst du? Wie ein Spatz? Ständig? Oder viel zu schnell? Über die Politiker? Über deinen Ehepartner? Über deine Kinder, über Mitchristen. Warum übergibst du diese ganze Situation nicht dem Friedenfürst? Ist das da, um Frieden zu stiften? Denn dort, wo er einzieht, in die Herzen und Gedanken, hört der Unfrieden auf. Wenn du ihm den Raum gibst, wenn wir ihm allesamt den Raum geben, dann zieht Frieden ein. Und dann können wir ganz anders übereinander reden, denken und miteinander sprechen. Bist du wirklich bereit, ihm so zu begegnen? Er möchte in allen Bereichen deines Lebens zu Hause sein. Da, wo du arbeitest, wo du schläfst, wo du kochst, wo du deine Freizeit verbringst, vielleicht im Keller, in deinem kleinen Fitnessstudio oder im Bad. Er möchte in allen unseren Lebensbereichen herrschen. Er sagt zu mir und zu dir, ich möchte dein Herr und König sein. Immer. Siehe, dein König kommt zu dir. Nicht einfach allgemein die Welt, zu dir. Er will herrschen. Bist du bereit, ihn aufzunehmen? Bin ich bereit, ihn aufzunehmen? Bin ich dazu auch bereit, ein Christusträger zu sein? Trage ich ihn in die Welt? Will ich ihn in die Welt tragen? Denn Jesus will unser Herr und Herrscher sein. Aber das sollen und dürfen wir nicht für uns behalten, sondern auch den anderen sagen, die anderen dazu einladen. Esel ist hier ein ganz gutes Stichwort. Christusträger, der Esel. Ja, ein Esel ist geduldig, er kann ganz schön viel ertragen und er ist bereit zu dienen und er geht. Manchmal muss man den ein bisschen antreiben. Tragfähig sein. Jesus. Und das, was er auf uns legt, ertragen. Aber er sagte, meine Last ist leicht. Paulus schreibt im Galater 6,2, ein jeder trage die Last des anderen. Damit werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Oder andere Übersetzung, helf einander eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Vielleicht können wir das ganz konkret machen. Wie kannst du anderen helfen, ihre Lasten zu tragen? Vielleicht wäre angebracht, diese Woche, heute noch, jemanden anzurufen, endlich einen längeren Brief zu schreiben oder eine Postkarte. Vielleicht, das darf man immer noch, jemanden besuchen und im gebührigen Anstand mit jemandem zu reden, damit wir uns sehen können. Der Christusträger. Das kann im kleineren Maße stattfinden, aber auch im größeren, wie in unserem Lebensraum in der Rickmersstraße. Da wird Jesus zu anderen Menschen getragen, zu den Bedürftigen in ihrer Not. Und es wird ihnen von Jesus erzählt. Es werden ihnen Gespräche angeboten. Gottes Pläne sind anders als unsere Vorstellungen. Von unseren Vorstellungen sollen wir uns verabschieden. Die Bereitschaft dazu kann uns Gott in der Kraft seines Geistes geben. Jesus kam als ein Armer, als ein Gerechter und als ein helfender König. Und diesen Christus wollen wir in die Welt hineintragen. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, Jesus Christus will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billigste Volksausgabe eines Nachfolgers. Ich wünsche uns allen, dass wir wirklich Jesu Nachfolger sind. Und dafür möchte ich uns mit einem Gebet unter Gottes Segen stellen. Himmlischer Vater, wir bitten dich darum, dass Jesus Christus als Herr und König in unseren Herzen lebt und dass wir uns dessen bewusst sind. Herr, und wir bitten dich darum, dass wir unser Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu verbinden und dass wir nicht nur so gelegentlich begeistert sind für Jesus, sondern dass wir uns hingeben in jeder Situation, auch wenn es uns schlecht geht. Und dass dieser Herrschaftswechsel in uns dauerhaft ist und dass wir es nicht rückgängig machen für bestimmte Situationen. Herr, wir möchten gerne uns auch anderen Menschen zuwenden mit dem, was du uns als Gaben geschenkt hast und auch anderen dienen. Hilf uns auch, dass wir auf Dinge verzichten, die uns mehr binden, als uns Freiheit geben. Das kannst du, das willst du, im Namen Jesu. Danke dafür. Amen.